Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Herzlich willkommen zur neuesten Episode im Knochenjob-Podcast. Ihr seid es gewohnt, dass wir die großen Stars und Sternchen der Osteopathie hier mit ranholen. Wir haben oft Leute dabei, die schon seit sehr vielen Jahren mit dabei sind. Heute haben wir vielleicht einen neuen Stern am Himmel mit dabei. Noch nicht ganz so lange dabei, vielleicht wie manch andere unserer Gäste, keine 20, keine 30 Jahre. Aber egal, wo ich reinschaue, sehe ich deinen Namen, lieber Maximilian Plattner. Herzlich willkommen zum Knochenjob-Podcast.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
Ja, egal ob ich bei meinem Lieblingsjournal, das Journal of Bodywork and Movement Therapies, reingucke oder auf irgendwelchen Kongressveröffentlichungen, immer wieder taucht der Name auf zu unterschiedlichen Themen. Und eines der Hauptthemen zuletzt war das Thema Dysmenorrhoe, Regelbeschwerden. Dann hatte ich dich bei Long Covid irgendwo gesehen. Und ADHS war jetzt auch nochmal was. Also unterschiedlichste Krankheitsbilder. Ob es da vielleicht auch Zusammenhänge gibt, das wollen wir mal heute ergründen in diesem Interview.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich, Rede Antwort zu stehen. Und ich freue mich natürlich auch sehr darüber, dass du mich überall so gefunden hast, auf diesen ganzen einzelnen unterschiedlichen Kanälen, wo ich so meine Finger drin habe.
Ja. Ja, genau. Kurz noch zu dir. Du bist Osteopath. Seit 2011 hast du deine eigene Praxis. Ist das quasi dein Berufsstart gewesen oder bist du auch schon länger als Osteopath unterwegs?
Nee, das war mein Berufsstart. Ich war vorher so ein bisschen als Physiotherapeut unterwegs. Habe in Kiel meine Ausbildung gemacht bei Lubinus und ich wohne halt auch in Schleswig-Holstein, habe meine Praxis in der Nähe von Kiel und habe dann angefangen, nachdem ich fertig war als Physiotherapeut, dass ich dann gerne mal gucken wollte, was man noch so machen kann, um den Patienten und Patientinnen noch besser helfen zu können. Und da war dann die Osteopathie ganz schnell ganz vorne mit dabei und hat mich sofort begeistert, war super gut und hat mich sehr, sehr fasziniert und auch motiviert. Und deswegen bin ich dann seit 2011 selbstständig, bin aber erst, muss ich gestehen, seit 2013 bin ich erst fertig mit der Ausbildung. Also ich habe sozusagen mich schon selbstständig gemacht, als ich noch in der Ausbildung war. Ich war zu dem Zeitpunkt dann auch schon Heilpraktiker, das habe ich so mit nebenbei gemacht. Und das war dann so die Grundlage und konnte dann auch schon ganz schnell praktisch das üben, was wir so im Unterricht gelernt haben. Und das war natürlich immer eine sehr, sehr schöne Sache.
Das ist ein schlauer Zug, das habe ich nämlich ganz genauso gemacht. Parallel zur Osteopathieausbildung schon als Heilpraktiker so ein bisschen zu arbeiten und so ein bisschen so langsam den Fuß da reinzukriegen.
Ja, genau. Genau.
Ich habe den Eindruck, dass du auf jeden Fall eine extra Portion Motivation mitbringst. Wo hast du zum Beispiel die Motivation hergenommen, so eine Studie zu machen, durchzuführen, zu planen über einen langen Zeitraum und die dann vor allen Dingen auch noch zu veröffentlichen in einem relativ bekannten Journal, zumindest so in unserer Sparte ein sehr bekanntes, renommiertes Journal, was auch immer nicht so leicht ist, da zu veröffentlichen. Das weiß ich, weil ich selber schon gescheitert bin in dem alten Journal, als noch der gute alte Leon Scheitow noch gelebt hatte, da was unterzubringen. Deswegen würde es mich ja interessieren, heute von deinen Erfahrungen zu hören, wie das so alles gelaufen ist und was es da vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer, die selber vielleicht daran denken, ihre Master- oder Bachelorarbeit irgendwo unterzubringen.
Also das sind mehrere Fragen. Da ist es so, einmal war es so, ich war damals noch relativ jung und naiv und unwissend und hatte natürlich einen riesengroßen Tatendrang und wollte gerne die Welt verändern. Und da mich die Osteopathie fasziniert hat und ich auch gerne einfach Dozent werden wollte für Osteopathie, war relativ schnell klar, da muss ich jetzt was machen und ich muss halt irgendwie in diesen ganzen Schulalltag reinkommen. Und das geht am allerbesten, wenn man ein DO hat. Das war so, damals so der Stand der Dinge. 2013 war das die Vorgabe in Deutschland, DO. Das ist nur eine Wortmarke eigentlich. Und im Nachhinein nicht ganz so viel wert, wie ich mir das damals erhofft hatte. Aber um diesen DO zu bekommen, musste man halt irgendeine wissenschaftliche Arbeit abliefern. Und dann war klar, dann machen wir natürlich den Goldstandard. Was denn sonst? Und zwar eine klinische, randomisierte, kontrollierte Studie, in vollkommener Unwissenheit, was das im Detail eigentlich für uns bedeutet. Und mit dieser Portion auch an Naivität sind wir da rangegangen und dachten, Osteopathie können wir ja, also werden wir jetzt auch irgendwie das hinkriegen. Kann ja nicht so schwierig sein. Hat sich dann rausgestellt, ist doch ein bisschen schwieriger. Und ich muss gestehen, das ist was vollkommen anderes als das, was wir so in der Praxis machen oder in der Schule gelernt haben damals. Mhm. Weil praktisches Wissen, also praktisches osteopathisches Arbeiten in der Praxis ist was vollkommen anderes als theoretisches wissenschaftliches Arbeiten für eine Studie. Und das musste man erstmal so ein bisschen verknusen, und aber das haben wir irgendwie hinbekommen, und im Laufe der Zeit ist dann auch die Motivation noch eine andere geworden. Zuerst wollten wir wirklich einfach nur der osteopathischen Welt was Gutes tun mit unserer Arbeit, und als wir dann festgestellt haben, das läuft auch eigentlich irgendwie ganz gut, haben wir dann unsere DU-Arbeit erfolgreich verteidigt an dem Kongress im Jahr 2019. Und dann meinte der Vorsitzende von der Akademie für Osteopathie, dass wir das ja niemals öffentlich bekommen. Und da wir eigentlich nur eine Folgestudie gemacht haben von seiner Studie und er die ja veröffentlicht hat, dachte ich mir, Digga, das kriegen wir ja locker hin. Pass mal auf. Und das hau ich dir jetzt so in die Ohren. Da habe ich 2 Wochen gebraucht und habe das Manuskript daraus fertig geschrieben aus unserer DU-Arbeit und habe das dann entsprechend eingereicht beim ersten Journal. Und habe dann festgestellt, was das eigentlich bedeutet und wie viel Arbeit das ist und wie unfachlich das ist, was wir eigentlich momentan abgeliefert haben und wie wenig Ahnung wir eigentlich haben von wissenschaftlichen Arbeiten. Mhm. Und dann ging das Problem eigentlich erst los.
Okay. Ungefähr 5, 6 Jahre später ist es endlich soweit.
Ziemlich genau so, ja. Also vom Start erste Patientin behandelt bis wir sind fertig und verteidigen unseren DO. Das waren schon 6 Jahre. Und dann nochmal, wir möchten das jetzt veröffentlichen und wir suchen uns einen Journal nach dem anderen aus und arbeiten daran und machen und tun. Das waren nochmal 6 Jahre. Also insgesamt 12 Jahre hat es gedauert.
Ja, krass. Was war zum Beispiel bei diesem Veröffentlichungsprozess so ein richtiger Runterzieher? Oder du hattest mir schon mal gesagt, dass ihr auch abgelehnt wurdet. Das passiert halt häufiger, aber ihr seid ja anscheinend hartnäckig geblieben, dann doch weiter zu versuchen bei anderen Journals oder halt nochmal im Revisionsprozess nochmal was zu schaffen. Was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht?
Ja, also das war so, dass das Frustrierende eigentlich war, dass die Editor sich relativ viel Zeit gelassen haben. Man muss dazu sagen, für alle Menschen, die das noch nicht so häufig gemacht haben, das ist alles ehrenamtlich. Also man kann da sein Journal, also sein Manuskript im Journal einfach hochladen und dann suchen da die Menschen, die dort arbeiten, sich einfach Experten aus weltweit auf diesem Gebiet, auf diesem Fachgebiet, und die lesen sich das in ihrer Freizeit durch und antworten dann darauf oder halt auch nicht. Und die brauchen mindestens 2 Experten auf diesem Gebiet weltweit, die Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen und dafür zu sorgen, dass es halt noch ein bisschen besser wird als das, was jetzt momentan so da drin steht. Und das hat sehr, sehr lange gedauert, jedes Mal. Also ungefähr ein halbes Jahr kann man rechnen, vom Zeitpunkt hochladen, bis man bekommt eine Antwort. Ein halbes Jahr, jedes Mal. Und dann kriegt man so ein Feedback von, ich würde sagen, so 4, 5, 6, 7 Seiten, je nachdem, wie unfachlich das so ist, was man da so hochgeladen hat. Und dann muss man zu jedem einzelnen Punkt, das ist Schriftgröße 10, einfacher Zeilenabstand, 4 bis 5, 6 Seiten. Je nachdem muss man zu der Kritik, die man da lesen darf, dann Stellung nehmen. Und man muss auch die Kritikpunkte entsprechend einpflegen oder entsprechend ablehnen, aber auch dennoch begründet. Und dann kann es weitergehen, und das dauert dann wieder ein halbes Jahr, bis die sich wieder zurückmelden und sagen, ja, das war jetzt in Ordnung oder nicht. Und so zieht sich das halt unfassbar lange. Mhm. Und das ist letztendlich auch so ein Kritikpunkt, den ich habe persönlich bei Peer Review Journals, dass es halt einfach die Problematik daran besteht, dass die ganzen Profis, die dahinter stehen und ihre Expertise da reingeben, das unentgeltlich machen müssen und halt in ihrer Freizeit, was denn darum dafür sorgt, dass halt das ewig lange dauert, bis da mal ein Prozess stattfindet. Und es gibt andere Journals, da ist es anders, da zahlt man dann seine Gebühr, das ist dann auch halt Open Source, das heißt, man kann das als Endnutzer, als Endnutzerin sofort lesen, ohne Paywall. Und hat die ganzen Infos, aber da zahlt dann halt letztendlich der Autor dafür. Und das war in unserem Fall eine Möglichkeit, die wir hatten, im Journal Healthcare. Da ist ein Journal, das hat den Sitz in der Schweiz und kostet pro Paper 2.700 Schweizer Franken, also so 3.600 Euro ungefähr. Und die lesen sich das dann durch und das geht sehr, sehr zügig. Das ist der große Vorteil. Aber auch die sind sehr, sehr fachlich und haben gesagt, in unserem Fall, das war denen nicht innovativ genug. Und das war dann der Grund, warum sie es abgelehnt haben, was ja auch vollkommen okay ist. Und dann war der letzte Schritt dann noch das Journal of Movement and Bodycare. Und die waren sehr, sehr angetan, auch relativ langsam am Anfang, aber die hatten nicht so viel Kritik dann. Es war auch das vierte Journal und wir haben schon ganz viel, weil ich habe ganz viel dran gearbeitet. Und dann waren das nur so ein paar Punkte, die konnte ich schnell abarbeiten. Und innerhalb von, ich würde sagen, 6, 7, 8 Wochen war das Ding dann durch. Und da ist mir echt ein Stein vom Herzen gefallen.
Okay, nicht schlecht. Und jetzt ist es da und steht veröffentlicht seit Januar 2025 da, genau. Genau. Dann lasst uns doch mal so ein bisschen genauer darauf schauen, was ihr da praktisch gemacht habt. Das interessiert die meisten Hörerinnen und Hörer von uns natürlich auch. Das Problem, dem ihr euch genähert habt, ist die primäre Dysmenorrhoe, also Regelbeschwerden, die jetzt keine andere begründbare Ursache haben, wenn ich es so richtig verstanden habe. Und dann habt ihr da osteopathisch dran gearbeitet. Es waren über 70 Patientinnen dabei, die ihr in zwei Gruppen unterteilt habt, die wurden randomisiert, sodass ihr halt auch eine Kontrollgruppe hattet, also eine Interventionsgruppe und eine Kontrollgruppe. Wie du schon vorhin sagtest, das ist ja eigentlich so der Goldstandard, wie wir uns das so heute klinische Arbeit oder klinische Studien so eigentlich vorstellen. Was ich sehr schön finde an der Studie, wenn man da so reinguckt, dann sieht man so ein Balkendiagramm, wo ihr halt dargestellt habt, wie viele Dysfunktionen ihr so gefunden habt. Bei der ersten Sitzung, bei der zweiten Sitzung und so weiter. Da kann man nämlich als praktischer Osteopath genau sehen, aha, was habt ihr denn da so gefunden? Was sind da so typische und häufige Dysfunktionen bei diesem Krankheitsbild? Und das können jetzt unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen, aber was man da so sieht, ist, dass halt sehr viel an der Wirbelsäule gefunden wurde, dementsprechend viel da behandelt wurde. Wenn man zum Beispiel schaut, okay, am Iliosakralgelenk, das leuchtet quasi jedem ein, wenn es um das kleine Becken geht. Aber gleich an zweiter Stelle steht die Halswirbelsäule, gefolgt von der Brustwirbelsäule und dann kommt halt irgendwann auch schon der Dünndarm und so weiter. Sprich doch mal so ein bisschen davon, wie seid ihr so praktisch da herangegangen und wieso hat das so ganz gut funktioniert?
Ja, das war, wie ich das am Anfang schon gesagt habe, das große Ding, dass wir natürlich komplette Praktiker sind. Wir lieben einfach praktisch am Patienten und an der Patientin zu arbeiten. Und dem entgegen steht halt das wissenschaftlich-theoretische. Und was wir versuchen wollten, war eigentlich, dass wir diesen praktischen Ansatz, den wir halt jeden Tag in unserem Alltag sehen, dass die Patienten reinkommen und wir machen unsere Anamnese und die erzählen, was sie für Beschwerden haben und machen dann einen befundorientierten Befund und fangen dann auch an, entsprechend zu behandeln. Das wollten wir gerne umsetzen in das Wissenschaftliche. Und da gab es nicht so viele Möglichkeiten, weil das ist eigentlich nicht wissenschaftlich, was wir da gemacht haben, sondern das ist halt eher so Praxisalltag. Und es gibt aber eine Möglichkeit, das entsprechend so zu formulieren. Das ist die sogenannte Blackbox. Das heißt, es gibt eine Patientengruppe, die hat ein definiertes Problem, in diesem Fall die schmerzhafte Regelblutung. Und die kommen zu uns in die osteopathische Praxis. Und dann fangen wir an, irgendwas zu machen und gucken danach dann, hat es einen Effekt auf dieses Krankheitsbild. Und das ist die Blackbox-Methode. Da weiß man nicht so richtig, was macht man eigentlich und was passiert da genau. Man vergleicht einfach nur den Zustand bei der Patientin vorher und den Zustand bei der Patientin nachher. Und das haben wir untersucht im Vergleich zu einer Gruppe, die nicht behandelt worden ist und haben das dann entsprechend ausgewertet und geguckt, hat die Osteopathie als vermeintlich einzige Ursache aber einzige Variable in diesem Spiel einen Effekt auf dieses Krankheitsbild. Und da haben wir dann festgestellt, ja, das ist der Fall, das ist effektiv und auch statistisch signifikant effektiv. Und es hat uns natürlich alles sehr gefreut. Dann haben wir die Dysfunktionen aufgelistet und da kam dann halt das raus, was du jetzt gerade gesagt hast, dass es viele Dysfunktionen gibt überall, natürlich im ISG und im Beckenbodenbereich und in der Gebärmutter, aber halt auch wirklich häufig in der Halswirbelsäule und im Zwerchfell oder in der Leber und Dünndarm. Und das hat uns auch so ein bisschen vor ein kleines Rätsel gestellt. Und wir mussten da so längere Zeit drüber nachdenken. Und dann ist es uns halt auch irgendwann klar geworden, wieso, weshalb, warum. Und da kam dann diese Idee auf, dass die Gebärmutter noch ein bisschen mehr braucht als einfach nur diese sympathische oder parasympathische Innervation und Versorgung und Abfluss, sondern es braucht halt auch noch einen vernünftigen Druckgradienten im Körper. Und wenn man uns das vorstellt, also wenn man sich das vorstellt, wir haben im Thorax haben wir physiologischerweise einen negativen Druck, so dass die Luft reinströmen kann in die Lunge. Dann haben wir im Oberbauchbereich eher einen erhöhten Druck für die Leber, für die Funktion zum Beispiel. Und im kleinen Becken haben wir wieder einen neutralen Druck bis sogar leicht Unterdruck. Und die Funktion dahinter ist einfach, dass der Körper halt durch diese Druckgradienten die Flüssigkeit transportieren kann, von unten nach oben gegen die Schwerkraft auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch, dass er einfach Luft reinbekommt in die Lunge. Deswegen ist das wichtig und das funktioniert letztendlich über die Muskulatur, sprich Zwerchfell. Das wird innerviert über Nervus phrenicus aus der Halswirbelsäule und da hatten wir dann unsere Connection. Und ich dachte so, das ist clever, okay, gut. Darauf wäre ich, das hat ein bisschen gedauert, bis wir es rausgekriegt haben. Aber das war total interessant und das hat uns letztendlich auf die Idee gebracht, dass dieser Flüssigkeitstransport total wichtig ist. Und es könnte halt sein, das war unsere Idee dabei nachher, dass diese schmerzhafte Regelblutung eventuell einfach nur eine Folge ist, aufgrund dessen, weil die Gebärmutter anfängt, für andere Systeme im Körper so ein bisschen kompensatorisch tätig zu werden. Und das kennen wir zum Beispiel vom System von Glenar, da ist es ja so, die Leber macht so eine Art Petose und also einen Spannkraftverlust und legt sich dann so, bildlich gesprochen, auf die unten unterliegenden Organe drauf rauf und kriegt ein bisschen so einen kleinen viszeralen Stütz und kriegt dann dadurch wieder die Möglichkeit, die Position zu halten. Und wir dachten, das geht super gut mit Luft, okay, aber geht das vielleicht auch mit Blut? Das war so unsere Idee dabei. Und deswegen haben wir geguckt, ob wir vielleicht dafür sorgen können, dass dieser ganze Flüssigkeitstransport wieder ein bisschen besser funktionieren kann und hatten dann letztendlich die Idee, dass vielleicht die Gebärmutter auch einfach der Leber über verschiedene anatomische Strukturen, faszial oder auch über Flüssigkeitsgeschichten vielleicht einen Stütz anbieten kann, sodass die ein bisschen besser arbeiten kann. Und das haben wir dann letztendlich unserer Meinung nach aber auch als erste entdeckt und haben das dann nach uns benannt.
Fertig. Okay. Ja, und damit ist so ein bisschen der Traum eines jeden alten weißen Mannes wahr geworden. Eine Therapiemethode oder eine Geschichte oder eine medizinische Entdeckung quasi nach euch zu benennen, nach Platner und Wolf. So ungefähr, nicht wahr?
Genau so ist es, ja. Also das ist natürlich der Traum eines jeden alten weißen Mannes. Du beschreibst es perfekt. Wir machen uns unsterblich mit diesem Quatschkram. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so ein bisschen Ego steckt da auch einmal mit drin, muss man mal so sagen. Ansonsten macht man nicht so eine bescheuerte Studie, ne? Also wirklich.
Ja, okay, genau. Vielleicht aber auch ganz angemessen, weil Glenar ist jetzt ja schon so ungefähr 120 Jahre her, dass der das so anatomisch niedergeschrieben hat, wenn ich es richtig gesehen habe. Dann wird es mal Zeit für was Neues. Vor allen Dingen so anatomische, französische Begriffe gibt es ja doch auch einige.
Ja, genau. Und die deutsch-französische Freundschaft können wir dann noch mal wieder mitbeleben. Ist auch ganz gut. Immer wieder 1896 wichtig, war das. Also Glenar ist schon ein bisschen länger tot.
Ja.
Und hat leider auch in der medizinischen Welt jetzt nicht so einen Riesen-Impact hinterlassen mit seiner Erkenntnis, aber in der osteopathischen. Und
richtig.
Ich fand das einfach was ganz, ganz Tolles.
Okay, also eure Idee dahinter ist jetzt, dass da ein bisschen was dran ist, nach dieser Druckverteilung oder nach dem an den Blättern von Glenar. Aber geh nochmal bitte auf diese, ich nenne es jetzt mal Hämodynamik ein, vielleicht ist es auch gar nicht treffend, aber die Durchblutung und Flüssigkeitsaustausch quasi, was muss denn da durchblutet werden? Also na klar, die Leber ist halt einfach sehr stark durchblutet, aber sprichst du von dem Dünndarm oder sprichst du von noch weiter unten?
Ich würde das gar nicht so trennen, weil ich glaube, diese ganze viszerale Geschichte, das ist eher so ein ganz, ganz großes zusammenhängendes Organ, würde ich mal so sagen. Es gab da mal Professor Kofi, der 2011 oder 14, ich weiß es gar nicht mehr, gesagt hat, dass das Mesoderm eigentlich gar nicht so ein zerstückeltes Teil ist, wie wir das so in den Anatomiebüchern kennen, sondern eher ein großes zusammenhängendes fasziales Konstrukt, was sich dann aufgrund von der histologischen Untersuchung als eine Struktur darstellt. Und für ihn war das total bahnbrechend und total interessant. Und wir als Osteopathen haben das eher so ein bisschen belächelt, weil wir wissen ja, wo das fasziale Bindegewebe herkommt. Und natürlich ist es alles eine Struktur und zusammenhängt und eine Funktion. Und von daher glaube ich, dass die Gebärmutter nicht unbedingt ausschließlich der Leber einen viszeralen Stütz anbieten kann, sondern letztendlich allen Strukturen, die da irgendwie eine Hilfe benötigen könnten. Und wir kennen das von der Niere, dass die mechanisch verbunden ist über den Ureter mit der Blase. Also das wäre zum Beispiel eine Connection, die vielleicht auch unterstützt werden könnte, zusammen mit dem Blutdruck. Und dann haben wir auch ganz, ganz schnell dieses ganze Stresssystem mit drin, mit dem Renin-Angiotensin-Aldosteron-System, wo auch die Lunge mit reinspielt, wo wir wieder auch Druckgradienten haben, wo wir Stressfaktoren haben. Und Stress ist ein bekannter Auslöser für primäre Dysmenorrhö, genauso wie auch Rauchen, aber auch eine genetische Komponente. Und dann wird es sehr, sehr interessant, weil dann ist es halt nicht nur die Leber, die mechanisch da so ein bisschen mit dranhängt, über vielleicht Ligamentum falciforme und den Urachus oder irgendwelche oblitierten Gefäße und die Rumpfwand, sondern da gibt es vielleicht noch ein bisschen mehr. Und da würde ich das gar nicht so auf einzelne Strukturen beschränken wollen.
Mhm. Ja, verständlich. Und die Behandlung, die ihr so gemacht hattet, würde ich jetzt auch als klassisch osteopathisch bezeichnen. Ihr hattet aufgelistet, dass ihr das sowohl direkt als auch indirekt behandelt hattet, wie es halt entsprechend funktioniert hat oder gepasst hat. Also ihr habt teilweise mit Muskelenergietechniken gearbeitet, mit indirekten Sutherland-Techniken, Strain-Counter-Strain, glaube ich, hatte ich gelesen, oder auch Thrust-Techniken, je nachdem, was halt einfach so angebracht schien.
Das stimmt. Eine Technik haben wir nicht gemacht.
Die wäre?
Willst du raten, welche?
Ja, ich vermute schon. Also ich gehe davon aus, dass ihr keine internen Techniken, also keine intravaginalen Techniken gemacht habt.
Richtig, denn wir hatten schon relativ vorzeitig das, die Idee, dass wir das gerne international veröffentlichen wollen. Und da war das klar, das geht gar nicht, weil wenn du nicht Arzt bist oder Ärztin, dann kannst du nicht intravaginal und intrarektal behandeln, international verglichen. Mhm. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass wir halt auch Patientinnen hatten, die waren einfach minderjährig. So 11, 12, 13 Jahre alt.
Okay.
Das geht gar nicht. Und wenn man sich das mal so anguckt, so in den letzten Jahren, was da so im Profisport zum Beispiel passiert ist, da gab es dann so Mannschaftsärzte in den USA, ein Osteopathen war das damals, der hat halt auch jahrelang sich da, an den Mädchen vergangen und es gab einen riesengroßen Eklat und einen Aufschrei in der osteopathischen medizinisch-wissenschaftlichen Welt. Das geht halt einfach nicht. Und von daher war klar, wir können auf gar keinen Fall intravaginal behandeln. Und haben wir auch nicht gemacht, haben wir auch nicht gebraucht. Und es ist halt zwar so, dass das jetzt ja auch noch, also teilweise so ist, dass die Patientinnen sehen, wir haben da Erfahrungen mit auf diesem Gebiet und die kommen auch zu uns in die Praxis und ich stelle das denen halt einfach dann frei, ob ich das jetzt machen soll oder nicht intravaginal. Und da gibt es einen ganz, ganz klare, ganz klaren Ablauf für mich. A, mache ich das nicht am ersten Termin, niemals ohne schriftliches Einverständnis und nur danach. Und dafür ist es halt auch so, dass die Patientinnen, die zu uns in die Praxis kommen, dass die halt auch noch 2, 3 Alternativen bekommen an die Hand, geschlechtsidentisch. Die müssen das nicht von mir machen lassen, sondern da habe ich dann meine Kolleginnen, zum Beispiel in Hamburg, Alina Kern, eine großartige Kollegin, die hier bei mir lange Zeit mitgearbeitet hat und die dann nach Hamburg gegangen ist. Oder Sabine Schwarz, auch in Hamburg, großartige Kollegin, mit der ich zusammen meine Fortbildung mache in Hamburg und als Assistentin. Und dann gibt es noch in Rendsburg Martina Frahm, auch eine hervorragende, gut ausgebildete, sehr empathische Kollegin, die sehr viel Erfahrung hat im gynäkologischen Bereich. Und von daher war das für uns eigentlich nie ein Thema, dass wir das machen müssen. Mhm. Und ist es jetzt immer noch nicht. Es gibt schöne Techniken, die man von außen verwenden kann dafür, ganz indirekt, ohne dass man halt dieses Problem hat, dass es dann gleich so ein Konfliktpotenzial gibt zwischen männlichen Therapeuten und weiblichen Patienten.
Ja, genau. Aber denkst du, wenn wir das jetzt mal kurz ausklammern, also wenn es jetzt vom vom selben Geschlecht gemacht werden könnte, dass das halt schon Sinn macht? Also hast du jetzt ja dargestellt, dass das schon mal Sinn macht. Aber kannst du vielleicht mal so sagen, warum oder was für Optionen man da halt noch hätte?
Bei der internen vaginalen Behandlung?
Ja, genau.
Naja, es ist ja schon, wir haben ja immer natürlich die Haut und auch unterliegende Strukturen, Fettgewebe, fasziale Strukturen, Muskulatur, die dafür sorgen, dass wir nicht so richtig gut direkt an die Gebärmutter rankommen können. Und wenn man sich das mal so vorstellt, wie die Gebärmutter aufgehängt ist über diese faszialen Strukturen, über wie die Gefäßversorgung ist von oben, aber auch von unten, venös und arteriell, dann ist es schon so, dass wir natürlich an dem Muttermund von oben über die Bauchdecke runter nicht so richtig gut rankommen. Und wenn wir das so als Meso vielleicht definieren von der Gebärmutter, macht es manchmal schon Sinn, dass gerade Restriktionen in diesem Bereich manchmal mechanisch ein bisschen gelöst werden sollten. Mhm. Und das kann sich sehr, sehr wohltuend auswirken für die Patientinnen und auch dafür sorgen, dass sowohl der venolymphatische Rückstrom gut ist, aber auch die arterielle Versorgung oder die autosympathische oder parasympathische Versorgung. Und das kann denen schon sehr, sehr viel Erleichterung verschaffen. Und da ist natürlich die Möglichkeiten über die Haut, über die Bauchdecke ein bisschen eingeschränkter, aber auch möglich. Und ich denke, wenn man da einen guten Zugang findet über den Beckenboden zum Beispiel von extern, ohne dass man da gleich vaginal ran muss, ist es auch sehr, sehr lohnt und hilfreich. Und die Patientinnen haben auch halt die Möglichkeit, die können sagen, ja, das war jetzt gut. Und sie haben die Möglichkeit, entweder, wie gesagt, zu den Kolleginnen zu gehen, oder sie können auch gerne wiederkommen und dann machen wir das aber normal. Und auch das ist eine Möglichkeit, die natürlich besteht und die auch sehr, sehr häufig angenommen wird und die auch in den meisten Fällen vollkommen ausreichend ist.
Mhm. Okay. Ja, gut zu wissen. Und auch gut, dass du da Kolleginnen kennst. Das versuchen wir mal in der Folgenbeschreibung unterzubringen, weil wir kriegen häufiger hinterher dann immer so die Fragen, kennt ihr jemanden dort und so weiter. Das ist doch sehr schön zu hören. Okay, gibt es sonst noch, also du hast das jetzt ja schon sehr gut ausgeführt, aber gibt es sonst noch andere Hindernisse? Manchmal denke ich mir, wenn ich so nach Fortbildung schaue und es geht um das Thema so Gynnen, wie angebracht das ist, wenn das halt von Männern gemacht wird. Also es soll ja einerseits jetzt auch nicht um Geschlechter gehen, sage ich mal, dass Männer dieses besser können oder Frauen jenes besser können. Aber bei bestimmten Themen denke ich doch, es ist immer angebracht oder sag ich mal so, da können Frauen halt besser mitreden, wenn sie viele dieser Sachen, so wie Schwangerschaften, wie Geburten, wie Menstruation, am eigenen Leib auch erfahren haben. Hast du noch andere Probleme erlebt? Weil in der alltäglichen Praxis sehe ich das halt normalerweise als kein so großes Problem an. Aber zu mir kommen halt jetzt zugegebenermaßen auch nicht so Frauen primär jetzt wegen ihrer Dysmenorrhoe, sondern das kommt halt häufig dann so durch die Hintertür, dass das auch noch mit reinspielt, aber nicht unbedingt, dass sie deswegen mich aufsuchen. Während das halt bei Kolleginnen häufig, die sich damit mehr beschäftigen, dann doch anders sein kann. Also hattest du da oder gibt es so typische Probleme, mit denen wir so rechnen müssen, gerade als Männer?
In der Behandlung von Frauen?
Ja, oder was ich so ein bisschen fragen wollte, kriegst du Probleme oder rechnest du mit Problemen oder hast du schon irgendwie erlebt, dass das irgendwie nicht gut kommt, wenn du quasi als Experte für dieses Thema stehst?
Ja, aber witzigerweise nicht von den Patientinnen. Also es ist so, trotzdem, obwohl ich jetzt das relativ lange gemacht habe und viel Werbung betrieben habe, damit diese Patientinnen akquiriert werden können für die Studie und die natürlich auch dann erfolgreich behandelt worden sind und das weiterempfohlen haben und jetzt in meiner Praxis natürlich auch entsprechend dann so ein riesengroßes Master-Degree hängt und die alle wissen, dass ich das gemacht habe, ist es trotzdem immer noch so, dass damit relativ wenig Patientinnen zu mir kommen. Und die kommen wirklich genau, wie du auch gesagt hast, nicht in erster Linie mit Beschwerden über ihren Zyklus zu mir in die Praxis, sondern wegen ganz anderen Sachen eigentlich. Es geht eher in Richtung ADHS und Stress und so, womit die kommen. Und das, genauso wie du gesagt hast, ist halt diese Zyklusbeschwerden sind eher so randläufig dann mal ein Thema, weil ich das dann auch proaktiv nachfrage und gerne wissen möchte, wie sieht denn das aus? Sind die Beschwerden, die sie haben, denn vielleicht auch irgendwie kombiniert mit Zyklus, mit ihrem Zyklus oder haben sie da Beschwerden mit einer schmerzhaften Regelblutung und wie äußert sich das? Ist es regelmäßig und so weiter und so fort? Und da sind die immer ganz erstaunt, dass ich sowas wissen möchte und sind auch sehr interessiert daran und freuen sich auch darüber, dass es halt angesprochen wird. Und ich glaube, das ist eher ein Problem, dass sozusagen, also die explizit weibliche Gesundheit in der medizinischen Wissenschaft oder medizinischen Welt noch nicht so angenommen ist, wie ich mir das wünschen würde. Also im Sinne Gleichberechtigung und ja, im Sinne vom Feminismus, dass man sozusagen nicht mehr unterscheidet, dass man nicht sagen kann, wir haben einen männlichen Patienten und deswegen funktioniert das so und so und deswegen können wir auch darauf schließen, dass es bei Frauen genauso ist. Das ist ein Trugschluss. Bei Frauen funktioniert das anders und es gibt halt nicht den normalen Patienten, sondern es gibt halt Kinder und Erwachsene, es gibt Ältere und Jüngere, es gibt Frauen und Männer und alles dazwischen. Und da muss man mal ein bisschen gucken, dass man jeden Menschen individuell betrachtet. Das ist so ein Thema. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja,
Ich würde da sehr gerne einmal auch anhaken, weil dieses, wir behandeln jeden Menschen individuell, klar, Aushängeschild der Osteopathie, aber auch immer ganz gerne so eine Ausrede so ungefähr. Ne? Jeder macht sein eigenes Ding individuell, jeder Patient ist individuell. Aber hast du da jetzt was Bestimmtes, was du sagst, diese Sachen, diese Befunde, diese Techniken machst du zum Beispiel bei weiblichen Patientinnen in der Regel anders als bei Männern, weil die Anatomie, Physiologie eine andere ist?
Ja, und zwar bei minderjährigen Patientinnen. Da ist es so, ich habe so eine Lieblingstechnik, da geht es so ein bisschen um die Behandlung vom Brustbein und vom Herzen und vom Mediastinum und letztendlich indirekt natürlich auch um Stress. Und da muss ich mit meiner Hand einmal so in Längsrichtung auf das Sternum rauf. Mhm. Ich frage sowieso grundsätzlich jede Patientin vor, ist das okay, wenn ich das mache? Und mir geht es nicht darum, irgendwie das Drüsengewebe zu befunden, sondern ich möchte wirklich einfach auf den Knochen darauf. Und das ist manchmal ein bisschen schwieriger, manchmal ein bisschen einfacher. Es hängt so ein bisschen davon ab, wie die Patientin letztendlich gebaut ist anatomisch und was die halt auch für Unterwäsche anhat. Und es gibt Patientinnen, die sagen, die möchten das nicht. Das passiert so einmal in 5 Jahren. Und es gibt Patientinnen, da ist es kein Problem. Und das ist halt sehr, sehr individuell, aber das handhabe ich bei Männern zum Beispiel komplett anders. Da lege ich meine Hand einfach rauf und da denke ich mir nichts bei. Mhm. Und dann müssen die halt einfach durch. Und wenn der mit jemandem ein Problem hat, dann darf er mir das gerne sagen und dann mache ich das natürlich auch anders. Das verstehe ich ja auch. Aber da handhabe ich das mit Frauen ein bisschen anders, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, da ist dann auch so der Punkt erreicht, wo ich sage, ich als Mann, als männlicher Therapeut, muss damit ein bisschen anders umgehen als vielleicht eine weibliche Kollegin. Weil da einfach dann diese Grenze vielleicht nicht besteht oder dieser Spannungskonflikt zwischen Mann und Frau einfach nicht vorhanden ist. Also mhm. Zwischen weiblicher Therapeutin und weiblicher Patientin nicht vorhanden ist. Ja. So. Und von daher denke ich, hat das durchaus Berechtigung, dass Frauen sich eher spezialisieren in der osteopathischen Medizin auf Gynäkologie. Und ich habe auch, muss ich gestehen, noch nie nach einer gynäkologischen Fortbildung gesucht, wo Männer erlaubt sind. Ich weiß, dass Renzo Molinari ein sehr, sehr berühmter gynäkologischer Osteopath ist. Der ist auch ein bisschen älter und der hat uns auch unterrichtet im Masterkurs, als ich das gemacht habe. Und den fand ich unfassbar gut. Der ist aber auch schon, ich glaube, Ende 70 und ein großartiger Osteopath im gynäkologischen Bereich. Aber ansonsten fällt mir wirklich nichts ein und niemand ein, der gynäkologische Osteopathie auch für Männer unterrichtet oder die das mhm. machen würde. Und da ist der Punkt auch jetzt erreicht, wo ich sagen kann, also das Problem war nicht mit den Patientinnen, sondern eher mit den Kolleginnen. Ich habe natürlich durch diese internationale Publikation dann ein bisschen ein Aufsehen erregt und es gab dann viele Möglichkeiten, dass sie da irgendwo sprechen konnte und ich sollte überall irgendwo ein Paper nochmal einreichen und ein bisschen was schreiben dazu. Und es gab halt auch die Möglichkeit in Wien, an der WSO, irgendwann mal als Dozent tätig zu werden. Und da war relativ schnell klar, das kannst du alles gerne machen, aber bitte nicht gynäkologisch, weil mhm. du als Mann und wir hier an der Schule in Österreich, das ist eine Frauen-Ära und das bleibt auch so. Und ich musste... Das war gar kein Problem, das war für mich selbstverständlich und ich habe dann auch entsprechend dann das so kommuniziert und habe denen gesagt, ich habe gar kein Interesse da irgendwie dozentenmäßig irgendwas an Fortbildung anzubieten in diesem Bereich. Das ist einfach eine Sache gewesen. Damals, das haben wir uns nicht gut überlegt, dass man natürlich auch Experte dann in diesem Gebiet werden kann, leider. Und dass es dann so ein bisschen hinderlich sein könnte eventuell. Das war einfach damals ein bisschen kurz gedacht. So.
Okay, ja. Also 12 Jahre, nicht alles umsonst, aber die nächsten 12 Jahre machst du was anderes.
Exakt.
Ja, genau. Ein anderes Thema nämlich, was du auch noch bearbeitet hast, ist das Thema ADHS. Und im letzten Jahr ist in der Zeitschrift für osteopathische Medizin auch ein Artikel von dir dazu erschienen. Und ich finde es ganz interessant, weil du auch schon mal gesagt hast, dass beide Sachen so ein bisschen was miteinander zu tun haben. Also diese Dysmenorrhoe und auch ADHS. Und mit der ADHS habe ich in meiner Praxis immer mal wieder so kleinere Berührungspunkte, aber auch absolut nebensächlich. Also noch viel weiter nebensächlicher als jetzt zum Beispiel die Dysmenorrhoe. Ich habe einen Patienten zum Beispiel, der ist sehr betroffen und ein Symptom seiner ADHS, dass er halt mich immer zutextet. Der kennt sich sehr gut aus, neurophysiologisch schlauer Typ und kann mir das alles ganz genau erzählen und ich
bin normalerweise nicht, wenig Probleme damit, die Behandlung pünktlich zu enden. Bei ihm ist es jedes Mal schwierig. Und seitdem weiß ich einiges mehr über ADHS. Aber mich würde mal interessieren, erzähl du doch mal ein paar Grundlagen dazu. Was sind so typische Symptome? Gibt es Risikofaktoren? Und dann später kommen wir vielleicht auch nochmal darauf hinaus, was wir dann osteopathisch daran tun können. Weil außer jetzt, sage ich mal, so die Stressachse, würde mir jetzt auf den ersten Blick jetzt nicht so viel einfallen dazu.
Ja, da bist du aber schon ganz gut aufgestellt. Also es ist so, natürlich die primäre Dysmenorrhoe ist ein Themengebiet, damit kommen die Patientinnen jetzt nicht unbedingt in erster Linie zum Osteopathen. Das ist ja meistens eher so der Rückenschmerz oder die Kopfschmerzen oder eben sowas. Damit stellen sie sich bei uns vor. Im Laufe der Anamnese kommt das dann raus. Und beim ADHS ist es eigentlich ähnlich. Die meisten Patienten und Patientinnen kommen nicht unbedingt mit ADHS zu uns in die Praxis. Und von daher ist es auch eher so ein vielleicht ein Metier, was eher zufällig entdeckt wird, würde ich mal so sagen. So, das ist eine. Das andere ist, dass die Dysmenorrhoe bei vielen Frauen natürlich unterdiagnostiziert ist. Das heißt, also viele wissen gar nicht, dass sie darunter leiden, obwohl sie das denn schon jahrelang haben. Und beim ADHS ist es genauso. Das ist halt bei Frauen auch sehr, sehr stark unterdiagnostiziert und ist im Vergleich zu Männern einfach noch nicht so richtig auf der Agenda. Da fehlt auch wieder so ein bisschen Gleichberechtigung, muss ich sagen. Dazu ist es halt so, dass beim ADHS gibt es so Kernsymptome, die sind häufig vorhanden. Das, was immer vorhanden ist, ist die Aufmerksamkeitsdefizit, also die schnelle Ablenkbarkeit und die schlechte Konzentrationsfähigkeit. Das ist immer vorhanden beim ADHS. Und dann gibt es Sachen, die sind so, die können sein, die müssen aber nicht. Zum Beispiel eine Impulskontrollstörung oder vielleicht auch eine Hyperaktivität. Es gibt halt auch ADHS ohne Hyperaktivität, also dann entsprechend nur noch ADS. Und das ist das, was sehr, sehr häufig bei Mädchen vorhanden ist und was aber häufig gar nicht so auffällt. Dadurch, dass die sich einfach hinsetzen können und dann so ein bisschen eher so verträumt sind. Die können sich zwar nicht gut konzentrieren, aber die nerven halt nicht und deswegen werden sie auch nicht diagnostiziert.
Zappeln nicht so rum im Unterricht zum Beispiel.
Exakt, genau. Und bei Jungs mit Hyperaktivität, die können halt nicht 8 Stunden still sitzen, die müssen sich halt irgendwann bewegen und da ecken die natürlich massiv an. Und dann fällt's auf und dann nerven die alle und die kriegen das natürlich auch rückgemeldet und die merken das ja auch, dass sie so ein bisschen stören. Und das macht halt unfassbar viel mit dem Selbstwertgefühl und sorgt halt dafür, dass die sich wirklich unsicher fühlen und dann auch im Laufe der Zeit durchaus so einen Minderwertigkeitskomplex entwickeln können, beziehungsweise den Wunsch bekommen können, nach Anerkennung und nach Bestätigung.
Und wann tritt das häufigst auf? Also oft wird ja, sag ich mal, ist so die Idee, dass es halt im Kindesalter dann irgendwann auffällig wird, spätestens in der Schule dann häufig. Oder gibt es auch so Fälle, wo man sagen kann, ja, als Kind war noch alles in Ordnung, aber dann kam es in der Jugend oder auch sogar im jungen Erwachsenenalter, dann kam es erst so richtig durch, aufgrund von vielleicht gewissen Happenings, also vielleicht von Traumata oder von Stressphasen und solchen Sachen. Und Anschlussfrage dazu wäre noch, wird es immer mehr? Kommt mir das nur so vor oder wird es tatsächlich immer mehr?
Ja, das sind zwei gute Fragen. Also die Ursache von ADHS, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die häufigste Ursache ist eine genetische Komponente. Und das heißt, zum Zeitpunkt der Geburt ist das eigentlich schon vorhanden. Und da gibt es verschiedene Ursachen. Also es gibt einmal, wie gesagt, die genetische Ecke, aber es gibt natürlich auch einfach Medikamente, die das auslösen können, die zum Beispiel die Mutter einnimmt während der Schwangerschaft. Oder
zum Beispiel?
Da fragst du mich was. Ich glaube, weiß ich gar nicht so ganz genau. Okay. Ich glaube, das sind verbotene Substanzen, Kokain, sowas.
Ach, das hätte ich mir schon
drauf gesucht. Okay. Ja, naja, Nikotin steht, glaube ich, im Verdacht, Koffein. Also ich bin mir nicht ganz genau 100% sicher. Das müsste ich jetzt nachlesen, muss ich gestehen.
Okay.
Aber es gibt so also ein paar Substanzen. Das ist, muss ich aber auch gestehen, sind nicht unbedingt die Patientinnen oder die Patienten, die zu uns in die Praxis kommen. Weil das ist dann eher so, das ist so eine soziale Schicht, die hat meistens nicht ganz so viel finanziellen Background und eher sozial schlechter gestellt. kann aber natürlich auch mal passieren und möchte ich auch gar nicht unter den Tisch fallen lassen, weil das hat natürlich auch einfach Auswirkungen auf die Kinder. Und auch die können natürlich zu uns kommen auf verschiedensten unterschiedlichen Wegen, also über Pflegefamilien und Großeltern und hast du nicht gesehen, oder auch einfach von den engagierten Eltern selbst, selbstverständlich natürlich auch. So, aber die größte Komponente ist wirklich die genetische Komponente. 80% wird vererbt und zum Zeitpunkt der Geburt besteht halt auch schon diese Problematik immer. Es ist nicht erworben, das kann nicht erworben sein, weil es ist ein Gendefekt, der dafür sorgt, dass zu wenig Dopamin im synaptischen Spalt ausgeschüttet wird im Gehirn oder dass das Dopamin, was ausgeschüttet wird, zu schnell resorbiert wird. In jedem Fall ist zu wenig vorhanden und das sorgt halt dafür, dass diese Symptome entstehen mit dieser Unaufmerksamkeit, mit der schnellen Ablenkbarkeit, mit der Unruhe, mit der Überaktivität und schnellen Sprechen und weiß der Geier was nicht alles. Letztendlich ist es eine, sozusagen eine Normvariante der Hirnentwicklung. Und ich möchte ganz ehrlich sagen, es ist keine Krankheit aus meiner Sicht, sondern halt einfach eine Normvariante. Und diese Kinder oder die Erwachsenen, die darunter leiden, die haben das und die werden das auch so einfach nicht los. Und die haben halt andere Fähigkeiten. Die können halt super gut sich bewegen und sind halt immer auf Zack und haben tolle Ideen und sind super kreativ und können tolle Sachen machen und querdenken und Lösungen finden für Probleme, die andere niemals erkennen würden, weil sie einfach anders verdrahtet sind im Gehirn. Und für diese Menschen ist es halt super schwierig, 8 Stunden still in der Schule zu sitzen. Für diese Menschen ist es einfacher, wenn sie viel Action haben, sich viel bewegen können. Und da hängt so ein bisschen einfach davon ab, was sie für einen Intellekt mitbekommen haben von zu Hause aus, was sie machen können. Einige sind überfordert mit Gartenlandschaftsbau und die anderen werden Neurochirurgen und freuen sich des Lebens. Also es gibt da von bis. Und nur weil man ADHS hat, heißt es nicht, dass man halt behindert ist oder eine Lernstörung hat oder zu doof ist, klarzukommen im Leben. Ganz und gar nicht. Also, sondern es ist halt einfach nur eine Herausforderung, sich auf Sachen zu konzentrieren, die einem keinen Spaß machen. Und andersrum ausgedrückt, wenn man Sachen findet, die einem Spaß machen, dann kann man darin ein wahrer Experte werden und eine Art Superkraft entwickeln. Ich vergleiche das immer gerne mit den X-Men, dass man halt so ein bisschen speziell ist, aber auf seinem Gebiet also super gut. Und das hat so ein bisschen auch vergleichbare Züge Richtung Autismus, aber anders. Weil da ist es halt nicht das Problem, dass das Dopamin fehlt, sondern da ist eher das Problem, dass die Verdrahtung im Gehirn anders ist. Beiden hilft sehr, sehr viel Struktur und da gibt es viele Überschneidungen. In jedem Fall ist es halt so, dass ein Psychologe oder eine Psychologin die Diagnose stellen sollte und auf gar keinen Fall TikTok oder YouTube. Und um auf jetzt die zweite Frage einzugehen, es wird immer mehr. Das ist halt so ein Schlag ins Gesicht für Menschen, die das haben, weil das damit so ein bisschen bagatellisiert wird. Mhm. Es ist nicht so, dass das immer mehr wird. Es kann natürlich auch sein im Laufe der Jahrzehnte, dass sich da aufgrund von verschiedenen demografischen Geschehnissen und auch der Präsenz im wissenschaftlichen Bereich da immer mehr geforscht wird und immer mehr der Fokus drauf gelegt wird. Aber eigentlich ist es so, die Inzidenz ungefähr so 7% der Kinder im schulpflichtigen Alter haben das. Und da es halt eine genetische Komponente hat, ist es nicht so, dass das dann irgendwann verschwindet, sondern das bleibt halt so. Und im Erwachsenenalter sind es dann noch 2%, die darunter leiden. Das hängt so ein bisschen von der Definition ab, von den Symptomen. Aber es verschwindet nicht, sondern man kommt besser damit zurecht. Und dieses impulsartige Verhalten, dieses ungebremste, das wird irgendwann so ein bisschen inhibiert im frontalen Kortex. Da sagt dann das Gehirn, pass mal auf, diese Idee, die ich jetzt gerade habe, die muss ich ja gar nicht machen. Ich kann ja erstmal das bewerten. Und überleg mir denn, ob ich das machen möchte oder nicht. Und da haben wir dann so diesen Symptomshift, dass wir halt bei Kindern, die halt hyperaktiv sind und unkonzentriert im Kindesalter, dass das sich irgendwann ändert im Laufe der Zeit. Und bei Erwachsenen sieht das dann vollkommen anders aus. Da ist es dann eher so eine innere Anspannung, eine innere Unruhe, eine innere Getriebenheit und das Problem, dass sie einfach nicht locker lassen können oder sich nicht entspannen können. Und da hast du schon gesagt, diese Stressachse, die du da angesprochen hast, das ist eigentlich eine ganz, ganz tolle Sache, wo wir da ansetzen könnten. Mhm.
Okay. Ja, dann führ das doch gerne nochmal weiter aus. Wo können wir da osteopathisch ansetzen? Wenn wir jetzt denken, okay, das ist ein Problem und ich möchte mich jetzt primär dem Problem widmen. Frage, also nochmal Anschlussfrage wäre auch, macht auch da jetzt so eine Blackbox-Methode, wie wir sonst halt irgendwie osteopathisch unsere Patienten ja dann nach Dysfunktionen absuchen? Oder gibt es jetzt so ein, zwei bestimmte Sachen, wo du sagst, denkt unbedingt daran, wenn es um das Thema ADHS geht?
Das ist eine sehr gute Frage. Also, wie schon jetzt mehrmals gesagt, es geht um das Dopamin, um das Gehirn. Und Dopamin ist ein Glückshormon. Und je glücklicher die Menschen sind, desto besser kommen sie einfach mit ihrer Problematik zurecht. Und das ist so auch ein Funktionsmechanismus bei ADHS, dass einfach dieses Belohnungssystem im Gehirn einfach bedient werden möchte. Und das funktioniert im Erwachsenenalter relativ problemlos. Man kann einfach alles Mögliche machen, um sich zu belohnen. Also es geht von Musik hören, über Sport machen, Rauchen, Drogenkonsum, Sex. Weiß der Geier was. Also alles shoppen ist ein gern gesehenes Mittel der Wahl und wie man sich da belohnen kann. Und wir als Osteopathen können einfach dafür sorgen, dass die Stressaktivität sich so ein bisschen reduziert. Wir können proaktiv dafür sorgen, dass wir dieses bereits angesprochene Renin-Angiotensin-Aldosteron-System vielleicht so ein bisschen positiv beeinflussen über Leber, Lunge, Herz, Nierchen, Nebenniere. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich auch einfach das Gehirn behandeln. Also wir können Kranio machen an den einzelnen Schädelknöchelchen und was es da nicht alles so gibt. Und dazu ist es halt auch so, dass ich auch eine Fortbildung anbiete an der OSD für die direkte und indirekte Behandlung des Gehirns. Das kann man buchen auch mittlerweile und das findet im Februar nächsten Jahres, also 2026, statt, zusammen mit meiner großartigen zauberhaften Kollegin Sabine Schwarz aus Hamburg. Und wir machen das auch in Hamburg und da kann man das zum Beispiel lernen, wie man damit umgehen kann. Das ist so ein ganz einfacher, praktischer Ansatz. Man kann das auch, also man muss nicht gleich den ganzen Kurs buchen, man kann ja auch zum Beispiel, es gibt ja auch diesen OSD-Kongress, jetzt auch aktuell für Kinderosteopathie im November. Da bin ich auch mit dabei und darf ein bisschen was erzählen über das Gehirn und über ADHS bei Kindern. Und da kann man schon so ein bisschen reinschnuppern. Gibt es auch noch so einen Frühbücherrabatt, wo ich gerade hier euch an der Leitung habe. Ein bisschen Werbung im Radio, geil.
haben wir auch schon genau, Werbung für gemacht.
Super. Aber was noch viel wichtiger ist zum Beispiel einfach das Informieren der Patienten und Patientinnen darüber, was ADHS ist und wie das funktioniert, was die Problematik dahinter ist, und aber halt auch das Besondere, dass man so ein bisschen diese einfach sensibel macht dafür. Und wenn ihr ein gutes Netzwerk habt mit verschiedenen anderen Fachbereichen in der Medizin, dann kann man zum Beispiel auch dafür sorgen, dass die dann einfach eine gute Diagnostik erstmal erhalten über Psychologinnen und Psychologen, je nachdem, wie alt die sind, entweder beim Kinderpsychologen oder auch bei Erwachsenen entsprechend. Und das ist in Schleswig-Holstein schon mal gar nicht mal so einfach. Mhm. Und bevor ihr jetzt die nächsten 4 Tage googelt, was ihr da machen könnt, kann ich euch sagen, für Kassenpatienten über 18 gibt es in Schleswig-Holstein keine Möglichkeit mehr, sich testen zu lassen. Das funktioniert ausschließlich eigentlich noch in einer einzigen Praxis in Hamburg, ich glaube in den Schönkliniken. Und da kann man sich dann im Rahmen von einer Depressionsbehandlung vollstationär 6 Wochen aufnehmen lassen. Da kann man sich da testen lassen, das kostet Selbstbehalt 1.000 Euro und dann kann man halt diese Kassenleistung entsprechend annehmen oder man macht es einfach auf eigene Kasse, also privat, und dann kostet das 280 Euro. Ihr habt innerhalb von 2 Wochen einen Termin und am nächsten Tag habt ihr den Befund und könnt dann mit eurer Hausärztin oder mit dem Hausarzt entsprechend weitermachen. Und das ist eigentlich eine ziemlich geile Nummer, wenn man das weiß.
Mhm. Also du hattest ja vorhin so ein bisschen despektierlich über TikTok gesprochen. Zu Recht, wie ich finde. Aber gibt es sonst so eigene Assessments, die man so machen kann? So Fragebögen, die man so anklicken kann, sich durchklicken kann? Ich habe da schon Verschiedenes so gehört, dass man da halt irgendwie so 50 Punkte gibt oder 100 Punkte. Und man kann dann halt ungefähr einschätzen, bei mir sind so und so viele von so und so viel positiv. Das heißt, Tendenz geht schon in die Richtung. Ist dir da irgendwas bekannt zufällig, wo man da so ein bisschen so schaut, sich einschätzen zu können?
Ich kenne das gibt es auf jeden Fall, man kann aber googeln zur Not, da kann man sich so ein bisschen selbst einfach einschätzen, man kann aber auch einfach vor diesem Hintergrund, dass man eventuell unter ADHS oder ADS leidet, sich einfach mal seine alten Schulzeugnisse angucken und dann mal gucken, was haben die Lehrerinnen und Lehrer einem da so reingeschrieben, als man noch in der Grundschule war. Da kann man schon ganz, ganz viel rauskriegen und auch wenn man sich mal so den eigenen Werdegang vorstellt, wie das so war in der Schule, wie das war bei den eigenen Eltern, ob es da vielleicht auch so vielleicht Möglichkeiten gibt, die so in diese Richtung deuten, einfach, dass es vielleicht eine Aufmerksamkeitsdefizitgeschichte geben könnte, dann ist das manchmal schon ganz hilfreich. Und wenn man sich da wirklich noch ein bisschen mehr mit befassen möchte, ich habe dazu einen Artikel geschrieben, habe ich schon, glaube ich, hast du schon mal erzählt, 2024 in der OM. Das ist das dritte Heft gewesen, da war was von mir drin über ADHS oder googelt einfach Platner und ADHS, dann findet ihr das auch. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, dann schicke ich euch den Artikel zu. Ich glaube, mittlerweile ist es Open Source. Und da steht das eigentlich alles ziemlich genau gut verständlich drin, was das Problem ist bei ADHS und worauf man achten kann. Und wenn man sich das mal so vor Augen führt, dann kommt man auch relativ schnell auf die Idee, ob das vielleicht auch für einen selbst ein Thema sein könnte oder nicht.
Okay, sehr schön. Ja, dann haben wir doch über die wichtigsten Themen gesprochen heute mit dir. Du hast schon gesagt, wo man dich findet. Deine Praxis ist in Preetz zwischen Kiel und Plön in Schleswig-Holstein. Und hauptsächlich sind es diese beiden Fortbildungen, die du gibst. 2026 und der Pädiatrie-Kongress im November diesen Jahres in Berlin von der USD ausgerichtet. Genau. Hast du sonst noch Sachen, die du loswerden möchtest? Oder was für Angebote du noch hast?
Es gibt auch so ein paar andere Sachen. Also ich bin noch unterwegs beim Kinderosteopathie-Kurs, auch mit der OSD, aber da geht es halt auch ganz, ganz viel dann einfach um Lernstörungen und um ADHS und was es da so gibt. Und bei mir war es halt so, ich habe diese Diagnose auch irgendwann erhalten, beziehungsweise ich habe diesen Verdacht erhalten, weil bei mir auch so einiges nicht so gut funktioniert hat. Und das war lange Zeit nicht so klar, dass ich das habe. Ich habe das erst mit 40 rausgefunden, dass ich ADHS habe. Und es war für mich ein totaler Gamechanger, weil ich nicht verstanden habe, warum ich so ticke, wie ich ticke. Und warum ich halt in der Pandemie nochmal ganz kurz einen Masterstudiengang besuche, während ich eine internationale Studie publizieren möchte, während ich noch 3 Kinder habe, Vollzeit arbeite und auch sonst noch ein bisschen was zu tun habe. Und bis ich das dann verstanden habe, hat das ein bisschen gedauert. Und das war für mich ein sehr erhellender Moment. Und es hat mir richtig gut getan. Ich musste auch keine Träne verdrücken, weil das alles nicht so einfach war. Und eine große Erleichterung und für mich halt auch ein Punkt, wo ich verstanden habe, Mensch, also ich bin gar nicht bescheuert oder ich bin nicht doof. Ganz im Gegenteil, ich kann mich einfach nur nicht gut konzentrieren. Und als ich das rausgefunden habe, konnte ich das entsprechend umändern und es hat mein Leben komplett verändert.
Okay, und, krass.
Das war der Punkt, wo ich dann auch diesen Artikel geschrieben habe und worum ich da jetzt so hinterher bin, weil ich das gerne in die Welt tragen möchte. Und da muss ich noch sagen, es gab da bei euch einen Podcast mit Dr. Pelz über seine Entdeckung von PRM. Und der hat massiv dazu beigetragen, also euer Podcast und natürlich diese Publikation, dass ich bei meinem Masterstudiengang über Long-Covid mir gedacht habe, Mensch, wir müssen irgendwie das Gehirn behandeln. Und da kam diese ganze Idee auf, dass wir da was machen können. Und da habe ich mich da hingesetzt und mir so ein paar Gedanken aufgeschrieben. Und daraus ist letztendlich diese Fortbildung entstanden. Also von daher nochmal herzlichen Dank an euch und an Dr. Pelz möglicherweise. Das war für mich wirklich ein Eye-Opener.
Okay, schön. Ja, gut auch zu hören, dass wir mit dem, was wir machen, Leute auch positiv beeinflussen können und dass du dann hoffentlich dadurch auch nochmal mehr Leute weiter positiv beeinflusst. Ja, das klingt doch gut. Ich glaube, das war ein schönes Abschlussstatement, was du da gerade gebracht hast und hoffentlich ermutigend für Leute, die da auch noch gucken, ob irgendwas schief läuft im eigenen Leben, Sachen verbessern werden können.
Du hast ja noch am Anfang gefragt, ob es noch eine Möglichkeit gibt für Menschen, die auch wissenschaftlich arbeiten wollen. Also wenn sich das jemand antun möchte, warum auch immer. Also es gibt ja viele Menschen, die sehr viel Selbsthass haben, dann kann man das machen. Und da gibt es eine Möglichkeit über die AFO. Das ist die Akademie für Osteopathie, geführt von Florian Schwerler. Der macht das in München und der hat halt sich das ein bisschen überlegt, dass man das vielleicht ein bisschen anders aufziehen sollte grundsätzlich und dass nicht Einzelpersonen so eine wissenschaftliche Studie anleiern, sondern lieber also ein Verband oder eine Akademie mit einem vernünftigen wissenschaftlichen Fundament über Professor Resch, Vorsitzender von Cochrane Library in Deutschland, wirklich sehr, sehr gut und auch ein großer Befürworter der Osteopathie. Toller, toller Typ. Und da kann man sich melden und die haben immer so ein paar Studien am Start, wo man dann einfach seine Fachkraft, seine osteopathische ja, Zeit investieren kann, dass man entsprechende Patienten und Patientinnen dann behandelt. Und die machen aber dafür dann den wissenschaftlichen Hintergrund an der AFO, dass man nicht alles recherchieren muss und schreiben muss und publizieren muss und die Statistik berechnen muss und sowas, sondern man macht einfach nur seinen osteopathischen Schuh, liefert die Daten noch nicht einmal mehr ab, das machen die alles online und von daher ist es ein sehr, sehr niedrigschwelliges Angebot und aus meiner Sicht ein großer Mehrgewinn für die osteopathische wissenschaftliche Welt und das würde ich dann gerne an dieser Stelle nochmal ganz kurz mitteilen.
Okay, sehr schön. Wir versuchen alles, was du angerissen hast, zu verlinken in den Shownotes bei uns, sodass halt unsere Hörerinnen und Hörer da auf jeden Fall einen einfachen Zugang zu haben. Okay, dann würde ich sagen, herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut und ich bin auf jeden Fall immer wieder um einiges schlauer geworden.
Herzlichen Dank, Klaas, für die Einladung und den netten Abend und das tolle Gespräch. Danke.
Ja, vielen Dank. Seit über 3 Jahren ist die Praxissoftware Lemniscus Sponsor unseres Knochenjob-Podcasts. Lemniscus bietet Möglichkeiten für die Praxisorganisation. Die wichtigste Hauptfunktion ist der Kalender, mit dem ihr eure Patienten organisieren könnt. Ihr könnt jeden Fall einzeln dokumentieren, abrechnen und sofort per E-Mail Rechnungen verschicken. Außerdem habt ihr die Möglichkeiten, automatische Terminerinnerungen einzustellen, so dass eure Patienten keinen Termin bei euch mehr vergessen. Super einfach ist die Abrechnung, egal ob ihr mit EC-Karte zahlt, Barrechnungen entgegennimmt oder auf Überweisungen die Rechnung erstellt. Im Kalender ist alles einfach zu organisieren. Die Patientendokumentation, Abrechnung. Mit nur wenigen Klicks habt ihr eine papierlose Rechnung per E-Mail verschickt. Falls ihr euch Sorgen machen solltet über Datenschutz, da hat Lemniscus vorgesorgt, alles datenschutzkonform und einfach zu handeln. Auch beim Thema Finanzbuchhaltung bietet Lemniscus das ganz große Kino. Dadurch habt ihr einen guten Überblick über eure Finanzen und seid auch jederzeit in der Lage, dem Finanzamt eure Kontoführung vorzuweisen. Lemniscus eignet sich für Solo-Selbstständige mit wenigen Terminen in der Woche, aber auch für große bis mittlerweile sehr große Praxen mit mehreren Mitarbeitern. Lemniscus wird euch einiges an Geld und an Zeit einsparen durch die einfache Praxisorganisation. Lemniscus bietet Hörerinnen und Hörern des Knochenjob-Podcasts die Möglichkeit, im ersten Jahr 20% der Gebühren zu sparen. Bei der Anmeldung den Gutscheincode Knochenjob eingeben, dann bekommt ihr 20% im ersten Jahr bei Lemniscus.